Seit mehr als 3 Jahren recherchiert ein Team der TAZ zu extremrechten Netzwerken. Mit der Recherche wurde das sogenannte Hannibal-Netzwerk aufgedeckt. Darin sind bundesweit extremrechte Pepper organisiert, mit Verbindungen in Polizei und Bundeswehr. Das Hannibal-Netzwerk um den ehemaligen Bundeswehrsoldaten André S. hat sich über verschiedene Chatgruppen organisiert. Dazu gehört auch die Nordkreuz-Gruppe mit Schwerpunkt in Mecklenburg-Vorpommern. Im Zuge der TAZ-Recherchen wurde bekannt, dass der damalige Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Cafier, eine Waffe bei einem zeitweiligen Nordkreuz-Mitglied gekauft hat. Deswegen ist er zurückgetreten. Ich spreche nun mit Christina Schmidt. Sie ist Teil des TAZ-Rechercheteams. Um das zeitlich nochmal einzuordnen, was gab es für Verbindungen zwischen dem ehemaligen Innenminister Lorenz Cafier und der rechten Nordkreuz-Gruppe?
Also zunächst einmal ist die Gruppe Nordkreuz in Mecklenburg-Vorpommern ansässig gewesen und aktiv gewesen. Und da haben sich dann eben Polizisten, Reservisten, möglicherweise auch Bundeswehrsoldaten da drin getroffen und eben auf einen Tag X vorbereitet. Und manche von ihnen wird vorgeworfen, dass sie an diesem Tag X Leute, die für sie politisch andersdenken sind, also aus dem linken Lager, töten wollten. Und das ist natürlich erstmal so ein Vorkommnis. Wenn das in einem Bundesland geschieht, dann ist natürlich eine bestimmte Verantwortung auch bei diesem Bundesland aufzuklären, sind das Extremisten, also den Verfassungsschutz loszuschicken, aber natürlich auch regionale Ermittler. Und deswegen ist quasi die erste Verbindung von Lorenz Cafier zu diesem Netzwerk, dass er die Verantwortung dafür hatte, es aufzuklären oder eben nicht. Und im Laufe der Recherche haben wir festgestellt, dass er relativ wenig zur Aufklärung beiträgt, beziehungsweise sein Innenministerium und die nachgeordneten Behörden. Und wir haben uns immer gewundert, warum. Und irgendwann sind wir auf ein Gerücht aufmerksam geworden. Aber Journalisten verbreiten keine Gerüchte, sondern sie müssen dann eben recherchieren und gucken, ob das wahr ist oder nicht. Und dieses Gerücht lautete damals, dass Lorenz Cafier eine Waffe bei einem Mann, der Mitglied war, bei Nordkreuz gekauft hat. Und erstmal kann natürlich Lorenz Cafier Waffen kaufen und dieser Mann, der durfte auch Waffen verkaufen, der ist lizenzierter Waffenhändler und Schießtrainer. Und das hat ihn für uns so interessant gemacht. Also wir wussten zuerst von ihm, er war bei Nordkreuz, dann ist er ausgestiegen. Er ist aber als Unterstützer treu geblieben, das wissen wir aus beispielsweise aus einer Befragung des BKA mit einem Zeugen. Er hat den Leuten Waffen verkauft, er hat den Leuten Munition verkauft. Und das aber nicht immer nur an den Nordkreuzzirkel oder irgendwelche rechten Kreise, sondern dieser Mann ist eigentlich total berühmt in der Branche. Also zu ihm kommen Spezialkräfte aus ganz Deutschland angereist, nach Mecklenburg-Vorpommern, sind auf seinem Schießstand unterwegs, die ganzen großen Munition- und Waffenfirmen, die kommen, um dort ihre Produkte vorzustellen. Und der Innenminister selber, der ist dort als Schirmherr dann unterwegs gewesen und hat auch seine Spezialkräfte dort trainieren lassen. Und diese Gemengelage hat uns verwundert. Also dass er einerseits diesen Mann sehr gut kennt, weil er seine Polizei dort selber hingeschickt hat und eben selber auch vor Ort war und ihn unterstützt hat. Und andererseits in dem Moment, wo dann eben bekannt wurde, dass dieser Mann mit Nordkreuz etwas zu tun hat, da nicht sofort in die öffentliche Distanz gegangen ist, sondern ja, uns über Monate diese ganz einfache Frage nach seiner Waffe nicht mal beantworten wollte.
Lorenz Cafier hat die fragliche Waffe bei dem Waffenhändler und Schießplatzbetreiber Frank T. gekauft. Wer ist Frank T. und welche Rolle spielt er bei der Vernetzung zwischen rechter Szene und Mitgliedern der Sicherheitsbehörden?
Also Frank T. hat eine total bemerkenswerte Vita. Er gilt als totale Schießkoryphäe. Also Leute aus der Branche sagen uns, der kann halt Dinge, die können andere nicht. Und er hat eben diesen Schießstand Anfang der 2000er Jahre in Mecklenburg-Vorpommern in Güstrow eingerichtet und dort dann eben Ausbildung für Spezialkräfte angeboten. Also ein Zivilist bildet dort Spezialkräfte aus und die kommen dann aus der Bundeswehr, die kommen aus den verschiedenen Polizeibehörden, die kommen auch aus dem Ausland, aus den USA waren Leute dort, aus Österreich, die bei ihm trainiert haben. Und er bekommt also so Einblick in Ausbildungsinhalte. Also eine Kommission hat mal festgestellt, dass die Art, wie er an den Auftrag gekommen ist, um die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern auszubilden, gar nicht so richtig sauber gelaufen ist. Also es gab nie ordentliche Ausschreibungsverfahren und es gab auch keine Sicherungsverfahren, dass mal jemand überprüft hat, ja, was lernt er denn dann eigentlich darüber, wie unsere Spezialkräfte funktionieren, also was die eigentlich für Fähigkeiten haben oder wo sie eben auch verwundbar sind. Und Frank T. ist selber eben dann in seinem Privatleben bei Nordkreuz unterwegs gewesen und hat hinterher, als er da selber ausgestiegen ist, aber noch weiter Kontakt zu denen gepflegt Unter anderem hat der Administrator von Nordkreuz bei ihm als Schießtrainer so eine kleine Nebenbeschäftigung gehabt. Der war eigentlich SEK-Polizist und ist dann aber aus dem Dienst genommen worden, weil bei ihm über 50.000 Schuss Munition und mehrere Waffen gefunden wurden. Und ein Großteil dieser Munition, den hat er nicht legal gekauft, sondern die sind gestohlen worden bei Polizeibehörden und Bundeswehreinheiten aus ganz Deutschland. Wir haben uns dann auf die Suche gemacht, wie kann der eigentlich an diese Munition kommen? Und dann haben wir festgestellt, dass die Einheiten, die diese Munition gekauft hatten, alle gemeinsam an einem Ort waren, nämlich in Güstrow auf diesem Schießplatz von Frank T.
Du meintest gerade schon, dass es eigentlich die Aufgabe des Innenministers gewesen wäre, die Aufklärung extrem rechter Strukturen in den Sicherheitsbehörden voranzutreiben. Und dem ist er eben nicht nachgekommen. Wie bewertest du sein Handeln oder eben Nichthandeln bei der Aufklärung des Netzwerks um die Nordkreuz-Gruppe?
Also wir waren die ganze Zeit über, seit wir eben recherchieren, seit Sommer 2017, waren wir sehr verwundert, wie wenig aus dem Innenministerium kommt. Jetzt ist es ja aber so, dass wir als Journalistinnen und Journalisten gar nicht so tief in ein Ministerium oder in Ermittlungsbehörden reingucken können. Also da passieren ja sicherheitsrelevante Dinge. Das ist der Ort, wo die öffentliche Sicherheit gewährleistet oder wiederhergestellt werden soll. Dass wir also nicht alles mitkriegen, okay, geschenkt. Aber wir haben dann im Laufe der Zeit festgestellt, dass es nicht nur uns so geht, also dass nicht nur Medien auf Fragen nicht geantwortet und kein Einblick gewährt wird, sondern auch das Parlament hat sehr, sehr wenig Antworten bekommen. Wir haben dann in Protokollen aus Innenausschusssitzungen beispielsweise nachlesen können, was dort an Informationen gegeben wird und haben dort immer wieder festgestellt, dass es entweder Halbwahrheiten sind, die dort verbreitet werden, dass dort die Gefahr geleugnet wird, die von so einem rechten Netzwerk ausgehen kann, dass dort aber auch das Gesamtproblem ignoriert wird, nämlich dass es nicht nur einzelne Polizisten sind, die bei Nordkreuz dort irgendwie Unwesen getrieben haben und denen eben jetzt heute Terror vorgeworfen wird. Ne? Also es geht einfach um Rechtsterrorismus. Sondern inzwischen weiß man eben, dass eine ganze Reihe von Polizisten mit diesen Nordkreuz-Leuten bekannt ist. Das heißt nicht, dass die dort Mitglied waren, sondern dass die selber eben dann aufgefallen sind, wegen rechtsextremer Nachrichten beispielsweise, die sie geschrieben haben. Oder es gibt einen Wasserschutzpolizisten, der mit dem Nordkreuz-Administrator sich Nachrichten hin und her schrieb, beispielsweise zu Adolf Hitlers Geburtstag. Bei dem wurden NS-Devotionalien gefunden und auch Waffen, wo jetzt geprüft wird, ob er die überhaupt haben durfte und so weiter und so weiter. Also eine ganze Reihe von Vorfällen, die dann aber vom Innenministerium immer Einzelfälle genannt werden und nach wie vor. Und obwohl das ganz klar ist, dass die durchaus miteinander was zu tun haben und dass sich die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern strukturelle Fragen stellen muss, auch jetzt noch nach Lorenz Kaffees Rücktritt.
Du sagst gerade schon, dass eine Reihe von Leuten und Vorfällen bekannt ist und dies eben im Innenministerium so nicht behandelt wird. Bislang wird gegen 2 Mitglieder der Nordkreuz-Gruppe wegen Terrorverdachts ermittelt. Was ist neben diesen beiden Personen außerdem über das Nordkreuz-Netzwerk bekannt bislang?
Also juristisch gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Verfahren. Also einmal eben gegen den Administrator Marco G., bei dem diese Munition und die Waffen gefunden wurden. Der wurde 2019 in der ersten Instanz verurteilt. Da kann es möglicherweise nochmal in eine zweite Runde gehen. Er hat aber nur eine Bewährungsstrafe gekriegt. Auch gegen Frank T., das ist seit neuestem bekannt, wird inzwischen wegen mehrerer Delikte oder Vorwürfe ermittelt. Da wissen wir noch nicht ganz genau, worum es geht. Vermutlich wird es auch da irgendwie darum gehen, ob er Waffen und Munition bei sich hatte, gelagert hat, wodurch er gegen das Waffen- oder das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen hat. Es geht aber zum Beispiel auch in einem Fall darum, dass eine Waffenbehörde, die eben wieder auch dem Innenministerium dann nachgelagert ist, möglicherweise Asservate, also Beweismittel aus dem Verfahren gegen den Nordkreuz-Administrator ja falsch gelagert hat und die sind heute weg. Und gegen den Mann wird auch ermittelt wegen Vorteilsnahme, also Korruption. Also es gibt so eine ganze Reihe von juristischer Aufarbeitung, die da passiert, aber eben immer an einzelnen Orten. Ne? Also mal hier ein Verfahren, mal da eins, die dann aber alle nicht irgendwie der Nordkreuz-Komplex sind. Und das führt natürlich dazu, dass es bis heute einfach so richtig kein Gesamtbild gibt. Und wir wissen auch, dass eine andere Instanz neben der juristischen, das ist ja nicht der einzige Ort, wo sowas aufgearbeitet werden kann, der Verfassungsschutz, der hat bis heute keine eigenen Erkenntnisse. Also darauf kam auch nicht die Taz, sondern eine Kommission, die sich mit diesen Vorfällen in der Polizei beschäftigt hat, eine externe Kommission. Und die hat in ihrem Bericht geschrieben, dass Mecklenburg-Vorpommerns Verfassungsschutz so gut wie keine eigenen Erkenntnisse generiert hat, obwohl die ja auch schon Jahre dafür Zeit hatten. Und das, was Journalistinnen können, recherchieren, das kann natürlich auch ein Verfassungsschutz.
Wie gefährlich sind diese Leute?
Das ist die entscheidende Frage, die bis heute offen ist. Also der Kernvorwurf lautet ja, dass 2 Leute aus dieser Nordkreuz-Gruppe eben geplant haben sollen, Menschen am Tag X zu töten. Und die hatten darüber gesprochen, ob man nicht Bundeswehr-LKWs nutzen könnte, um die abzutransportieren. Die hatten Safehouses vereinbart, wo sie sich treffen wollen. Es sollen Leichensäcke bestellt worden sein. Das alles wird von den Leuten selber aber heruntergespielt. Also Marco G. sagte zum Beispiel, die Leichensäcke hätten sie als so eine Art Schlafsackeüberzug bestellt. Das macht es natürlich total schwer. Aber Nordkreuz ist eben Teil eines bundesweiten Netzwerks. Also solche Prepper-Gruppen gab es in Norddeutschland, aber auch im Süden, Westen, Osten. In Süddeutschland gibt es ein weiteres Terrorverfahren gegen eine Person, die dort unterwegs war, nämlich Franco A. Das ist der Bundeswehrsoldat, der sich als syrischer Flüchtling ausgegeben haben soll und in dieser Gestalt eben auch Terrorakte geplant haben soll. Gegen ihn gibt es eine Anklage und das Verfahren beginnt im nächsten Jahr. So dass man schon davon ausgehen kann, dass dort also mindestens mehrere Personen auf ähnliche Ideen gekommen sind. Es ist also ein Netzwerk, in dem sich solche Ideen denken lassen und in dem solche Ideen durchaus auch mal laut gesagt werden. Also wir wissen, dass mehrere Beteiligte immer davon wussten und dann auch mal mitgeredet haben. Und das macht es natürlich total gefährlich, weil diese Leute sind ja nicht irgendwie einfach nur Malermeister oder Bäcker, die dann dort irgendwie auf dem Mecklenburger Land was vor sich hinspinnen, sondern die sind Teil unserer Sicherheitsinfrastruktur, also eben Polizisten oder auch mal Verfassungsschutzmitarbeiter dann im größeren Hannibal-Netzwerk oder Bundeswehrsoldaten und auch dort nicht irgendwer, sondern sehr häufig aus Spezialeinheiten. Und wenn mal ein Tag X kommt, also eine Katastrophe, dann wäre es eigentlich deren Job, für unser aller Sicherheit zu sorgen. Die haben aber ihren eigenen Plan B gemacht, wie sie nur sich um sich kümmern wollen und eben möglicherweise das für kriminelle Handlungen nutzen möchten.
Am Montag ist nun Lorenz Cafier zurückgetreten. Die ganze Zeit über erweckte er nicht den Eindruck, irgendetwas aufklären zu wollen. Wie seine Verbindung zu dem zeitweiligen Nordkreuz-Mitglied Frank T. ausgesehen hat und wie diese die Ermittlungen gegen das Nordkreuz-Umfeld beeinflusst haben, bleibt so unklar. Was für Aufgaben kommen auf seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin zu bei der Aufklärung der Nordkreuz-Affäre?
Also auch der Nachfolger bzw. Nachfolgerin, wahrscheinlich wird es ein Nachfolger, der muss natürlich jetzt als allererstes in den Sicherheitsbehörden zu Informationen sorgen, wer von euch hat eigentlich was gemacht, wer kümmert sich worum, wer kann mir ein Lagebild darüber geben, wer diese Gruppe Nordkreuz ist. Gibt es weitere Polizistinnen und Polizisten, mit denen wir uns noch gar nicht befasst haben? Wie aktiv ist diese Gruppe heute eigentlich? Kürzlich hatte der ehemalige Administrator in einem New York Times Interview unter vollem Namen und mit Foto hat er laut gesagt, unser Netzwerk besteht bis heute. Und auch auf diese Frage, ob das dem Verfassungsschutz und dem Innenministerium eigentlich bekannt gewesen ist vor diesem Interview, darauf haben wir keine Antwort gekriegt. Und das sind natürlich Fragen, die jetzt auch ganz dringend der Innenminister stellen muss, um eben erstmal für einen Überblick zu sorgen und dann einen hoffentlich Ablaufplan zu entwickeln, wie man jetzt mit diesen Menschen umgeht.
Als TAZ-Recherchegruppe habt ihr die Verbindungen des Ministers aufgedeckt und die Landesregierung zum Handeln gezwungen. Dagegen steht eine zähe und scheinbar unwillig betriebene Aufklärungsarbeit in der Politik. Was bedeutet das für eure Rolle in der Aufdeckung rechter Netzwerke?
Also für uns war es zuallererst erstmal total mühselig, weil es ja eigentlich jetzt gar keine so gigantisch dramatische Frage ist, wenn man eben sagt, Herr Cafier, haben Sie diese Waffe gekauft bei diesem Waffenhändler? Er hätte auch einfach sagen können, ja, habe ich und ich war zu dem Zeitpunkt nicht informiert oder hätte ich das mal gewusst oder ich habe jetzt gelernt, ich hätte meine Sicherheitsbehörden anders sensibilisieren müssen oder auch, ist mir total egal, was dieser Typ in seinem Privatleben denkt oder sowas. Also es hätte ja einen Haufen Antworten gegeben. Stattdessen wurden wir aber hingehalten. Also wir haben mal halbe Antworten gekriegt, mal Antworten auf Fragen, die wir gar nicht gestellt haben. Dann bekamen wir gar keine Antworten mehr, trotz mehrmaliger Nachfrage. Dann sind Monate ins Land gezogen. Dann haben wir die Antwort gekriegt, dass wir ja schon eine Antwort bekommen hätten. Dann mussten wir das richtig stellen und sagen, nein, bis heute warten wir drauf. Dann gab es Ausweichmanöver, nämlich die Antwort, dass er ja keine Dienstwaffe besitzen würde. Und wir mussten aber immer weiter fragen, hat er dann vielleicht eine private? Wir haben ja auch nur begrenzt Ressourcen. Das heißt, so etwas hält uns unglaublich auf. Und wir fragen uns eben, warum das Ministerium beziehungsweise dann ganz explizit die Pressestelle, dort so eine Verhinderungstaktik haben. Also es ist ja nicht so, dass wir denen etwas Böses wollen, wenn wir eine Frage stellen, sondern zuallererst wollen wir verstehen und wollen dafür sorgen, dass in Öffentlichkeit über diese Gruppe Nordkreuz geredet werden kann. Das ist ja nicht nur eine Sache, die im Innenministerium von Belang ist, sondern eben auch für Menschen im Land, aber auch in der Bundesrepublik. Denn es gibt zahlreiche Leute, deren Daten von dieser Nordkreuz-Kerngruppe gesammelt wurden, von denen man eben glaubt, dass sie dann die potenziellen Opfer waren. Die müssen damit umgehen und die haben bis heute so gut wie keine Informationen, außer das, was sie in der Taz und in wenigen anderen Medien irgendwie finden und hören konnten.